NDR Kultur. Sonntagsstudio.
In Shakespeares Macbeth heißt es über das Leben: It is a tale told by an idiot. Wer ist dieser Idiot, der da erzählt? Sind wir es vielleicht alle? Herzlich willkommen zur Februarausgabe von Land in Sicht, Bücher im Gespräch. Mein Name ist Lisa Kreisler und mit mir im Studio ist Literaturkritikerin Juliane Bergmann. Hallo, hallo. Juliane.
Hallo.
Wir widmen uns heute einer oft verdrängten Wirklichkeit, nämlich der Wirklichkeit in der Psychiatrie. Wir wollen sprechen über 4 Bücher, die auf je eigene Weise versuchen, psychische Erkrankungen und die Lebenswirklichkeiten, die daraus resultieren, erfahrbar zu machen. Und natürlich wollen wir wissen, was das literarisch bedeutet, wie das ästhetisch funktioniert. Der belgische Journalist Roger van de Velde porträtiert in seinem Erzählungsband Knisternde Schädel von 1969 seine Mitinsassen in einer Psychiatrie für Straftäter. Die deutsche Autorin Simone Schabert erschreibt sich in ihrem Roman Rosa in Grau das Innenleben einer jungen Mutter, die in den 50er Jahren den chaotischen Psychiatrieverhältnissen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeliefert ist. Und in David Foster Wallace' früher Erzählung Der Planet Trillerphon im Verhältnis zur üblen Sache schildert ein 21-jähriger Student seinen Weg ins Paralleluniversum der Antidepressiva. Einen kurzen Blick werfen wollen wir außerdem zum Schluss noch auf Zoe Becks Erste-Hilfe-Buch Depression 100 Seiten. Juliane, du hast aber zur Einstimmung noch ein ganz anderes Buch mitgebracht.
Ja, genau. Ich zeig's dir hier mal rüber. Ich habe ein Kinderbuch mitgebracht, das meiner Meinung nach uns ganz gut einstimmt auf das Thema. Das Buch heißt Das Dunkle und das Helle. Erschienen im Nord-Süd-Verlag und geschrieben hat dieses Kinderbuch Kerstin Hau, die über sich selbst sagt im Buch, sie lernte, dass alles Neue der Dunkelheit entspringt. Was ich erstmal einen ganz interessanten Gedanken finde. Und gezeichnet hat dieses Buch, dieses Kinderbuch, Juli Völk. Es geht um 2 ganz gegensätzliche Wesen, das Struppige und das Zarte. Auf der linken Buchseite immer ist die Welt vom Struppigen und diese Welt ist ja so dunkelblau gehalten und auf der rechten Seite die hellstrahlende Welt vom zarten Wesen. Und ich würde einfach nur mal ein paar Sätze zur Einstimmung vorlesen. Das Struppige kauert in der Finsternis und schaut dorthin, wo die Farben leuchten. Das Zarte badet im Sonnenschein. Es blinzelt dorthin, wo die Finsternis haust. Also beide drängt es zur anderen Welt. Und ein paar Seiten später, ich will ja nicht zu viel erzählen, an der Grenze gibt es einen Streifen in Dämmergrau-Blau. Dort ist es weder dunkel noch hell. Das Zarte betritt den Streifen das erste Mal und das Struppige betritt den Streifen das erste Mal. Beiden kräuseln sich die Nackenhaare vor Aufregung. Sie kribbeln wie 1000 kleine Käferbeine. Und dieses Kribbeln beim in die andere Welt gehen, das möchte ich jetzt mit dir erleben, wenn wir uns diese Bücher vorknöpfen.
Ja, dann beginnen wir mit Roger van de Velde, Knisterne Schädel von 1969. Das ist das erste Buch, was von Roger van de Velde ins Deutsche übersetzt wurde, aus dem belgischen Niederländisch von Annette Wunschel. Und weil er hierzulande noch nicht bekannt ist, würde ich erstmal kurz was zu seiner Geschichte sagen, die nämlich auch wichtig ist, ja, für die Entstehungsgeschichte des Buches. Er wurde 1920 bei Antwerpen geboren. Hat als Journalist gearbeitet und sich ganz viel beschäftigt mit den Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft und hatte als junger Mann schon einen Magendurchbruch, ganz viele gesundheitliche Schwierigkeiten und hat in der Folge dann das Medikament Palfium, hierzulande wird es Yetrium genannt, bekommen, von dem man noch nicht wusste, dass es ganz stark süchtig macht. Und er ist eben dann süchtig geworden in der Folge von diesem Medikament und verschrieben wurden ihm, glaube ich, 4 Tabletten pro Tag. Die hat er legal bekommen. Er brauchte aber zwischenzeitlich bis zu 60 Tabletten am Tag. Die hat er sich dann illegal beschafft und wurde deswegen überführt und ist gelandet in einer Anstalt für psychisch kranke Straftäter. Und in dieser Anstalt hat er dann angefangen, literarisch zu schreiben. Also er hat noch mehrere Erzählungsbände geschrieben. Alle diese Texte sind entstanden in den Jahren von 62 bis 69, in denen er eben in dieser Anstalt saß. Und Wichtig ist auch, dass in der Zeit er einer Zensur unterlag. Also er durfte nicht publizieren, weil er eben als geistig unzurechnungsfähig eingestuft worden war. Was er nicht war, wie man diesem luziden, sehr fein komponierten und äußerst gut kontrollierten Erzählen dieses Buches ablesen kann. Die Texte, die wir jetzt heute hier vor uns liegen haben, wurden dann von seiner Tochter und seiner Frau in einer kleinen Zigarettenschachtel aus der Psychiatrie herausgeschmuggelt. Und 69 sind sie dann erschienen und er ist aber 1970 tatsächlich dann schon sehr plötzlich auf der Terrasse eines Restaurants gestorben, als Folge dieser schweren Schmerzmittelerkrankung war sein Körper einfach geschwächt. Was ist das für ein Buch? Schön finde ich als allererstes diese Form. Es sind 20 sehr kurze Erzählungen, in denen er seine Mitinsassen porträtiert. Mhm. Und seine Erzählposition ist sehr interessant, weil er einerseits zum System dazugehört. Er ist auch ein Insasse, er hat auch ein Leiden, eine Vergangenheit, etwas Unnormales, um jetzt nochmal dieses schwierige Wort mit reinzubringen. Aber er ist eigentlich sehr klar und vernünftig und kann alles sehr gut wahrnehmen. Und er beschreibt diese Menschen, der Aufschlag wird gemacht mit einer sehr blutigen Geschichte. Jules Leroy, ein Mitpatient, der den Kater Pushkin totgeschlagen hat und den Kadaver durch die Luft schleudert, weil dieser Kater, den er eigentlich sehr geliebt hat, sein Grillfleisch ihm weggefressen hat. Und diese impulsive Gewaltreaktion, überhaupt Gewalt, spielt eine große Rolle in diesen Texten, auch in dieser Lebenswirklichkeit, in der nur Männer sind, die auch natürlich aus dem Krieg kommen, in der einen oder anderen Weise. Und sehr schön ist zum Beispiel in dieser ersten Geschichte, wie dann der Aufseher diesen verrückt gewordenen Mann mit der toten Katze in der Hand seinerseits schlägt. Und das beschreibt Roger van der Velde dann, wie er beschreibt ihn als einen zornigen Ödipus oder dieses Bild wie eine Höhlenmalerei. Das ist immer so eine Anspielung auf mythologische Motive. Es kommt Herkules noch vor, Prometheus. Und all das hat sowas Ewiges, Großes, Episches, aber es sind halt kleine Geschichten, die oft durch ihre Kürze auch so ein bisschen auf Pointe geschrieben sind, sehr lakonisch erzählt, sehr lustig in einem eigentlich klassischen, beruhigten Erzählton, der durch die kurze Form eben oft auf eine Kleinigkeit heranzoomt oder die in den Fokus nimmt. Ja, meine erste Frage an dich wäre, bevor wir vielleicht auch nochmal die anderen Insassen mit besprechen. Es gibt den Taubstummen, es gibt den jüdischen Mann mit der Pferdedecke, der die Kalkwand anklagt wie eine Klagemauer. Wollte ich dich gerne fragen, wie findest du aus moralischer Perspektive sind diese Figuren gezeichnet? Also Roger van der Velde ist Teil des Systems. Ja, also
sein Blick ist natürlich so ein totaler, die Perspektive dieses Menschen, der dort mit den anderen Insasse ist, die ist sehr interessant. Ich glaube gar nicht, dass so ein Roger van der Velde heute in so einer Anstalt sitzen würde. Also da sind ja Schwerverbrecher und mutmaßlich gefährliche Geisteskranke, so heißt es. Und er ist eben derjenige, der tablettensüchtig ist. Das heißt, seine Rolle, also er ist da auch so der Belesene in diesem Kreis der Männer. Er ist derjenige, der Lesen auch als Flucht versteht und auch sich in andere Welten denkt, um sich abzulenken von der Situation, in der er dort ist. Er ist derjenige, der die Briefe schreibt für die anderen, weil die teilweise nicht schreiben können. Er hat so eine neugierige Perspektive auf diese Menschen, diese Männer, ist aber so ein bisschen außen vor. Also er ist so wie so ein teilnehmender Beobachter, der sich die Dinge anschaut, auch hinterfragt. Der will immer wissen, woher kommt das oder was steckt dahinter und fragt auch immer wieder seine Insassen, warum sie bestimmte Sachen, bestimmte Prinzipien verfolgen. Und das ist für uns eben auch, das ist quasi wie der Stellvertreter für uns Leserinnen und Leser, weil das natürlich auch die Fragen sind, die wir uns stellen. Deine Frage war moralisch.
Moralisch oder hast du das Gefühl, sie werden, weil es sind ja sehr...
Nicht abgeurteilt. Genau. Nicht abgeurteilt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass oft das Verbrechen, das hier ein Insasse begangen hat, ist eher zweitrangig. Das wird teilweise auch nur so, wird nur gesagt, es gab ein Verbrechen. Das wird aber gar nicht großartig thematisiert, sondern es geht vor allem um die Gespräche, die diese Menschen miteinander führen. Es geht um das Miteinander eine neue Welt denken, sich in diesem Haus zurechtfinden nach den Regeln. Jeder hat ja so seine eigenen Regeln. Also jeder hat so eine eigene Logik und es ist für mich so ein bisschen so ein Schauen hinter die Ideale, hinter die Haltung, hinter die Prinzipien, die diese einzelnen Figuren haben, aber das mit so einer unfassbaren Wertschätzung und eben nicht so einem Verurteilen. Also das Gefühl habe ich total, dass es da so eine Offenheit gibt, die sich auch überträgt beim Lesen. Also dass ich auch selbst mit so einer Wärme auf diese Personen schaue, obwohl, und das wiederum ist ja auch wirklich abgefahren, du hast gerade die Geschichte erwähnt, da das ist das erste Bild dieses Buches ist also, wir sehen da einen Insassen, der eine eigentlich von ihm geliebte Katze, einen Kumpan, getötet hat. Und dann nimmt er den Schwanz dieser Katze und schleudert diese Katze über seinem Kopf wie so ein Lasso. Dieses Bild ist verstörend und eklig, auch irgendwie skurril und lustig. Genau, das wird dann
en
Detail beschrieben, wie dann da was auf die Wände spritzt. Und es ist komisch, dass ich da nicht so eine Abwehr habe, sondern dass ich denke, oh, ich will das verstehen. Ich will verstehen, was in diesem Menschen los ist. Teilweise kriegen wir es nicht raus, teilweise kriegen wir es ein bisschen raus. Und das finde ich einen ganz schönen Angang, um diese Menschen kennenzulernen und diese Welt. Und auch, dass jeder, Stichwort Welt, auch, dass jeder seine eigene Welt zu haben scheint. Also, dass jeder seinen eigenen Prinzipien folgt. Und das hat mir schon auch imponiert. Mhm. Also, so ein Selbstbewusstsein im eigenen Denken.
Ja, genau, weil das auch so was allgemein Menschliches ist. Ne? Mhm. Also es weiß ja niemand, wie der andere die Wirklichkeit wahrnimmt. Also im Prinzip hat jeder seine eigene Wirklichkeit. Und bei diesen extremen Verzerrungen, ich sage es jetzt mal, ohne das als Wertung zu nehmen, aber es ist eine Verzerrung, ist es zum Beispiel, wenn es Regeln gibt, wie man Schach spielt und ein Mitinsasse fordert ihn zum Schach auf und er freut sich, endlich kann ich mit jemandem Schach spielen und er weist ihn auch noch darauf hin, wir spielen aber nach den Regeln und er sagt ja und dann stellt sich aber heraus, der hat seine eigenen Regeln und kann überhaupt gar kein Schach spielen und er lässt ihn dann auf eine ganz krude Art und Weise gewinnen oder er gewinnt einfach, indem er die Figuren vom Brett nimmt. Und wird dann wirklich ganz erbost. Das mit der Logik ist so schön, wie du das eben schon formuliert hast. Diese eigene Logik, wenn die dann in Frage gestellt wird, dann reagieren sie oft mit sehr viel Wut und Gewalt. Ne? Also dann schmeißt er das Schachbrett nach ihm und ist ganz wütend und aufgebracht, dass seine eigene Welt in Frage gestellt wird. Und ich finde, was das Buch wirklich, also es hat so einen schönen, fast zeitlosen Schick, auch diese Sprache, ne, die ist sehr, sehr allgemein, sehr, sehr zurückgehalten und trotzdem sehr intelligent und lustig. Und was toll ist, ist, wie es halt doch Berührungen gibt von diesen Wirklichkeiten. Also der Taubstumme in der zweiten Geschichte ist es, glaube ich, der fragt, ob es stimmt, der ihn fragt, dass der Körper des Menschen zu großen Teilen aus Wasser besteht. Also sie schreiben sich Zettel hin und her. Und da ist auch wieder so eine Logik. Dann denkt er nämlich, aha, ja, wenn in meinem Körper so viel Wasser ist, dann muss es in meinem Mund und in meinen Ohren gefroren sein. Und dadurch entsteht halt auch so eine ganz eigene Poesie dieser Wirklichkeit und es gibt auch eine Berührung. Also sie schreiben sich Zettel, ich lese mal ein Stück vor und da reden sie auch über Gott am Ende. Diesmal schrieb ich ziemlich leichtfertig und vereinfachend, ich glaube, was ich weiß und sehe und verstehe. Von Gott weiß und sehe und verstehe ich nichts. Wieder starrte er eine Zeit lang mit finsterer Miene auf die nichtssagende Antwort. Dann kam eine neue Frage. Angenommen, Gott existiert, warum hat er dann das Wasser in meinem Mund und in meinen Ohren gefrieren lassen? Ich blicke nachdenklich auf die gelben und roten Drähte im Innenleben meines Radios. Um nicht antworten zu müssen, stand ich mit einem Frösteln im Rücken langsam auf. Im Vorbeigehen legte ich kurz die Hand auf seine Schulter. Das ist der Schluss dieser kurzen Geschichte und das ist so schön, ne? Also wie in dieser Berührung, man kann nichts sagen, man kann die Frage nicht beantworten und es gibt aber die Möglichkeit, die Hand auf die Schulter zu legen und mit einem Frösteln ihn zurückzulassen. Also es ist gleichzeitig brutal, aber auch eine Zuwendung in dieser kleinen Szene und das passiert sehr oft. Manchmal ist es mir ein bisschen zu sehr auf Pointe geschrieben. Ich glaube, es gibt die eine Geschichte mit den Würmern, wo der Patient dann am Ende auch irgendwie stirbt und dann ist der letzte Satz sowas wie, dann ist er selbst den Würmern überlassen. Ne? Und da finde ich dann, okay, das ist mir ein bisschen zu humorvoll, aber was der Text oder diese Texte eben auch machen, ist natürlich auch eine Systemkritik. Du hast es am Anfang schon gesagt, heutzutage wäre hoffentlich jemand wie Roger van der Velde, und der schmerzmittelsüchtig ist, aber ansonsten geistig gesund, nicht in so einer Anstalt. Und das wird aber auch ganz untergründig gemacht, diese Kritik. Also man sieht es daran, dass die Aufseher oft hilflos sind und um seine Hilfe bitten, um Roger van der Veldes Hilfe, weil er eben genauso da ist wie sie und sogar einen besseren Draht zu den Patienten hat. Und das ist so sanft und humorvoll gemacht, aber die Verhältnisse sind schlimm. Es gibt den Félicien, der auf dem Klo halbwegs stirbt und, glaube ich, keine Beine hat. Und da wird auch geschildert, dass er einfach in einem Bett lag, kein gutes Essen bekommen hat, keine gute Versorgung und niemand sich richtig um ihn gekümmert hat. Und so verkümmert dann auch diese Person in dieser Anstalt. Ne? Oder der Abschied von Livinus, ein Mann, der auch im Sterben liegt in dieser Anstalt und seinen letzten Wunsch äußert, nämlich ein Fläschchen Geneva, das wird ihm dann nicht gewährt. Und am Ende spuckt er dann auf den Kuchen,
der oder ihm stattdessen hingestellt wird.
Also dieses letzte Rest von Rebellion und Widerstand, das scheint auch immer wieder auf. Und das ist Roger van der Velde, glaube ich, auch wichtig gewesen, das zu zeigen. Das fand ich sehr schön. Aber ich mochte eben, wie, wenn man seine Geschichte kennt, wie sanft und humorvoll er diese Kritik eingebaut hat. Und
ganz schön fand ich diese Geschichte mit der entzauberte Fetisch, heißt die, wo der Bartschneider, also der Insasse, der den anderen Mitinsassen den Bart immer schneidet, und der hat so ein, also was wirklich verboten ist, und ist so jegliche Art von Erregung, das heißt also Pornobildchen sind etwas, das man auf gar keinen Fall, das wird einem dann abgenommen, und der prahlt rum mit so einem Pornobild und dann sagt der Roger, du pass auf, ne, bevor du hier noch Ärger kriegst, prahl mal nicht so rum damit, dann wird dieses Bildchen konfisziert, und der wiederum glaubt, der Roger hätte ihn verpfiffen, und Roger überlegt dann, oh Gott, kann ich mir von dem jetzt noch den Bart schneiden lassen, wenn er da so mit der Klinge an meinem Hals rumhantiert, weiß nicht, okay, das ist schon riskant, okay, ich mach's, und überraschenderweise geht dann diese Bartrasur ganz friedlich ab, aber der Bartschneider zerbricht dann demonstrativ die Trinkgeldzigaretten, die er von Roger bekommen hat, also das ist so eine ganz, ich finde auch so eine coole Lässigkeit zu sagen, so, nö, für mich bist du jetzt gestorben,
genau,
sozusagen.
Ich hab keinen Respekt mehr vor dir.
Das ist jetzt vorbei, ja.
Ja, es gibt ganz wichtige Regeln, nämlich, genau, sowas zum Beispiel.
Und obwohl er ihn ja gar nicht verpfiffen hat. Also,
nein,
ja.
aber trotzdem hat er auch das Gefühl, eine Schuld zu tragen und irgendwie ihn darauf hingewiesen zu haben und das alles ins Rollen gebracht zu haben. Und das ist ein Beispiel dafür. Das andere Beispiel dafür, wie durch gewisse unausgesprochene Regeln eine Art von Würde in dieser Gemeinschaft aufrechterhalten wird, ist auch die, dass man nicht darüber redet, was man getan hat.
Stimmt.
Und es gibt nämlich auch die Geschichte Margaritas ante Porcos, Perlen vor die Säue heißt das nämlich, in der es um die eigene Geschichte von Roger geht. Und da kommt ein neuer Patient, der ihn anspricht und sagt, ja, du bist doch schmerzmittelsüchtig. Ne? Ich hab das gehört. Und eigentlich müsste er ihn nach den Regeln der Anstalt dafür aufs Maul hauen. Das macht er aber nicht, sondern er unterhält sich weiter mit ihm. Aber das ist eben so eine unausgesprochene Regel. Das ist so unsere Ehre. Wir sagen nicht, was wir getan haben. Und wer das tut, der bricht diesen Code. Und es stellt sich dann am Ende heraus, dass dieser Neuankömmling, der diesen Spruch Perlen vor die Säue eben auf den Arm tätowiert hat, selbst schmerzmittelabhängig ist und so tut, als würde er wissen, wie er ihn heilen kann, nämlich nur durch Zitronensaft und Yoga. Also das sind so schöne, Wendungen dann auch in diesen Texten, ganz klein und auch sehr klassisch für so Kurzgeschichten. Aber mir hat sehr gut gefallen, wie diese Würde eben eingefasst ist in diesen kleinen Texten.
In eben diesem Text, den du gerade erwähnst, wo der andere ihm helfen will, denkt er eben nach, was einem eigentlich am meisten hilft. Und da ist auch so ein bisschen die Rolle der, ich sag mal, des Medizinsystems, Psychiatriesystems, wird da auch so ein bisschen deutlich, was Roger van der Velde da so drüber denkt. Es ist nämlich eine Passage, in der es darum geht, wie wenig ihm Psychiater eigentlich geholfen haben. Da heißt es, ganze 5 Jahre hatte sich ein halbes Dutzend selbstbewusster Psychiater erfolglos bemüht, mir zu helfen. Falls sie dabei Hilfe bezweckten, denn gegenüber psychiatrischer Nächstenliebe bin ich äußerst misstrauisch. Wenn es darauf ankommt, die Beweggründe der menschlichen Psyche auszuloten, traue ich den Dichtern wesentlich mehr zu als Ärzten. Erstere kennen sich natürlich auch nicht in der Materie aus, aber wenigstens gelingt es ihnen hin und wieder, ihr blindes Tasten und Suchen nach dem Wesen der Dinge in eine klingende, bewegende Sprache zu übertragen. Also die Rolle des Schreibens, die Rolle des Dichters, also hier auch schon fast ein bisschen selbstreferenziell auf den Roger, der als schreibender Mensch in dieser Psychiatrie sitzt, fand ich auch ganz interessant.
Also ja, und an der anderen Stelle in dem Text schreibt er auch, dass vielleicht Zitronensaft und Yoga eben genauso gut helfen wie diese Art von Therapie, die ihm in dieser Klinik entgegengebracht wird. Ja, das ist sehr schön. Eine Sache, eine letzte Sache noch dazu. Was toll ist an dieser Psychiatriesituation, ist eben, dass sich so total unerwartete Dramaturgien ergeben, eben weil diese Personen, diese Figuren in anderen Wirklichkeiten leben. Also das kann man sich halt nicht ausdenken, diese kleinen Plots, weil sie tun einfach unerwartete Dinge und die folgen ihrer eigenen Logik. Und dadurch haben diese Geschichten, die in einem sehr klassischen Stil geschrieben sind, eben etwas unglaublich Avantgardistisches auf eine Art und Weise, weil die Handlung einfach so seltsam oft ist. Also es sind ja eigentlich nur Begegnungen und Beobachtungen, aber diese innere Wirklichkeit scheint immer nach außen und gibt den Geschichten halt so eine ganz eigene Dramaturgie. Mhm. Das fand ich sehr interessant, wie sozusagen die Realität des Verrücktseins die Form bestimmt auch auf eine Art und Weise in diesen kurzen Texten. Also ganz schön, oder? Diese kleinen Geschichten.
Haben mir gefallen, ja.
Knisternde Schädel,
ja.
Erschienen im Suhrkamp Verlag. Und jetzt hören wir Musik, Juliane.
Genau, wir hören jetzt ein Lied von Wir sind Helden, Monster. Und es geht um die Frage, kannst du mein Monster halten?
Jetzt stehst du da in deiner Drachentöterhose. Sagst, du willst mich und du ziehst jetzt bei mir ein. Weißt, ich mag dich und ich mag sogar die Rose. Aber weißt du, ich wohne hier nicht allein. Ich glaub, du kannst es hören, da im Nebenzimmer. Hörst du's atmen, hörst du's kratzen an der Wand. Denk dir ein großes Tier und denk es dir noch schlimmer. Mein Haustier beißt nicht, als wüsste ich aus der Hand. Kannst du mein Monster halten? Kannst du mein Monster halten? Kannst du mein Monster halten? Kannst du, kannst du? Kannst du mein Monster halten? Kannst du mein Monster halten? Kannst du mein Monster halten? Kannst du, kannst du?
Ansonsten raus.
Sie hören NDR Kultur, Land in Sicht, Bücher im Gespräch. Heute lesen wir Bücher, die allesamt mit dem Thema Psychiatrie oder psychischen Erkrankungen zu tun haben. Und gerade haben wir gesprochen über den Erzählungsband von Roger van der Velde, Knisternde Schädel. Und Juliane Bergmann, die mit mir im Studio ist, hat noch eine ganz wichtige Interpretationssache.
Genau. Beim Lesen dieses Buches gibt es tatsächlich eine Interpretationsunstimmigkeit bei mir. Die letzte Geschichte in diesem Erzählband handelt von den verbotenen Gegenständen. Also ein Insasse wird nach 11 Jahren entlassen und darf eben so eine Papiertüte wieder in Empfang nehmen, wo all die Sachen über die 11 Jahre verwahrt wurden, die er nicht bei sich haben durfte. Zum Beispiel eine Uhr, ein Taschenmesser, ein Feuerzeug. Die Uhr ist übrigens für ihn ganz wichtig, weil er wieder Herr über seine Zeit ist und das wird auch ganz schön beschrieben. Und am Ende des Textes sieht der Aufseher diesen ehemaligen Insassen da so davon gehen. Und der Aufseher glaubt, dieser Insasse wird schon ganz bald hier wieder landen bei uns. Und denkt sich dann, und das war immer noch besser, als ihn in dieser verrotteten Gesellschaft mit ihren Dosengemüse und ihren zahllosen verbotenen Gegenständen krepieren zu lassen. Die Frage ist, liegt da die Betonung auf die verrottete Gesellschaft mit ihren zahllosen verbotenen Gegenständen? Also da draußen ist auch vieles verboten. Oder da draußen müsste auch vieles verboten sein, weil wir hier drin haben geschnallt, was verboten sein sollte und was nicht. Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also es ist quasi eine Bewertung dessen, dass hier drin die richtigen Dinge verboten sind oder dass genauso da draußen, es gibt gar keinen Unterschied zwischen draußen und drin, da draußen sind die verbotenen Dinge der Gesellschaft da draußen.
Die verbotenen Dinge für den Patienten, glaube ich. Also die Dinge, die ihn reizen, ihn zu Kriminalgeschichten anstacheln. So würde ich es interpretieren.
Und die Frage ist, ob eine Uhr gefährlich ist, wie gefährlich eine Uhr sein kann dann für so einen Patienten. Okay, das wollte ich, da wollte ich deine Meinung zu hören.
Ja, und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel für diese doch große Komplexität auch dieser kleinen Geschichten. Ne? Also da sind einzelne Sätze, über die man nicht genau weiß, wo sie hinführen und was sie bedeuten. Man muss sie natürlich in dem zeitlichen Kontext und auch in der Kultur dort lesen. Also da gibt es viele, viele Fragen und deshalb ist der Text, glaube ich, auch sehr, sind die Texte auch so gut. Wollen wir weiter zum zweiten Roman, Die Frauenwelt, die Perspektive der Frauen. Auch fast eine ähnliche Zeit. Willst du kurz mal vorstellen, Juliane?
Genau, das nächste Buch, das wir gelesen haben, ist von der Lyrikerin, eigentlich von Haus aus ist sie Lyrikerin, Simone Schabert. Rosa in Grau, eine Heimsuchung heißt das Buch. Erschienen in der Edition Azur im Verlag Woland und Quist 2022. Es geht um eine namenlose Ich-Erzählerin, die 1921 geboren ist, Stenotypistin ist. Man kriegt so eine Ahnung davon, dass es in ihrer Vergangenheit schon dunkle Dinge zu erleben gab. Also, dass sich vermutlich der Vater erhängt hat, dass es eventuell auch eine Missbrauchsgeschichte gab, als sie Kind war. Also, sie hat so eine Angst vor Hampelmännern, weil sie sagt, sein Lachen krabbelt unter meine Decke. Da habe ich irgendwie sowas rausgelesen, dass es da auch Missbrauchserfahrungen gab. Und die lebt eben in der Nachkriegs-BRD mit ihrer kleinen Familie und beginnt ihr Körpergefühl zu verlieren. Sie beginnt ihre Erinnerungen zu verlieren, ihr Zeitgefühl geht abhanden. Und sie fühlt eine trennende Scheibe zwischen sich und den anderen Menschen und hat Halluzinationen von plötzlich mehreren Kindern, die um sie herumstehen und reagiert mit Autoaggressionen, auch mit Aggressionen gegen ihre Kinder und ihre Wohnung zu demolieren. Eine ganz kurze Passage, die zum einen das Lyrische schon ganz stark zeigt und einfach auch diesen Übergang von einem inneren Kurzschluss. Also Rosa ist in diesem Text, so glaubt sie, ihre Tochter. Rosa brüllt jetzt. Ich kann es sehen, aber nicht hören. Stehe wieder hinter der Scheibe, dränge mich dagegen, schlage aufs Glas, rhythmisch schließe die Augen, Lidschlag, Herzschlag, Faustschlag, Rauschen. Also der Ausbruch, der dazu führt, dass sie 1953 in die Heil- und Pflegeanstalt Haar kommt, mit der Diagnose, schizophren zu sein, Wahnvorstellungen zu haben, permanente Angst zu spüren. Sie sagt auch, ich bin Angst. Ja, und in dieser Anstalt hat es wirklich gegeben. Da waren 1000 Frauen wegen Schizophrenie untergebracht zu dem Zeitpunkt. Eine Anstalt, die sich noch nicht wirklich erholt hat von dem Krieg. Also es mangelt an Personal, es mangelt an Platz, es mangelt an Geld. Konkret bedeutet das, dass sie in einem Schlafsaal mit 70 Frauen geschlafen hat und in der Mitte gab es einen Nachttopf für den Notfall.
Für alle.
Für alle Frauen und kein Rückzugsort. Alle sind viel zu dünn. Es gibt nur Suppe. Man duscht sich kalt. Es gibt kein Briefgeheimnis mehr. Und auch die Methoden sind sehr hart und teilweise auch inzwischen überholt. Also die Isolierzelle wird angewandt als Bestrafungsmethode. Fixierung im Bett, das Dauerbad, wo man Stunden bis zu tagelang unter Wasser gehalten wird. Elektroschocktherapie und sie reagiert dann auch mit so einem Gefühl von verschwinden wollen, Selbstverletzung und sucht sich aber auch so ein paar Verbündete, so ein paar Menschen, die ihr gut tun, die. Also ein Freund, Eugen heißt er, ein Maler, der manisch ist, mit dem freundet sie sich an und redet so ein bisschen verklausuliert über das Leben und die Gedanken. Und eine einzige, wahrscheinlich die einzige gute Pflegerin, die es dort gibt, ist Käthe, mit der hat sie auch eine Verbindung. Ja.
Und eine weitere Ebene ist eben auch der Ausdruck dieser problematischen dieses Gefängnisses, in dem sie sich befinden, diese Patientinnen. Es gibt nur diesen einen Mann, witzigerweise, das andere sind alles Frauen. Und es gibt sehr viele Formen von Kunst, die angewandt werden, um sich zu erleichtern, dem Unaussprechlichen, dieser Entfremdung Ausdruck zu verleihen. Der Eugen malt und für die Ich-Erzählerin ist das Schreiben, sind die Worte ganz wichtig, das Sprechen. Sie malt Worte auf alles Mögliche, versucht immer wieder mit der Sprache dem Ganzen beizukommen. Es gibt aber auch kaum Papier. Eine andere schreibt immer Briefe und es gibt eine Elisa, die Haare sammelt und mit Haaren strickt. Und aus den Haaren strickt sie, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar einen Mann.
Ein Porträt,
ja. Ein Mann mit Bart, was vielleicht auch eventuell ihr Peiniger sein könnte. Also auch da habe ich einen Hinweis auf sexuelle Gewalttaten herausgelesen. Und das war für mich der interessanteste Punkt an diesem Text, die Möglichkeiten der Kunst als Hilfe, als Erleichterung für diese Weltverlorenheit zu nutzen und wie selbst in dieser wirklich schrecklichen Anstalt traurige oder nicht traurige Versuche veranstaltet werden, um sich zu auszudrücken, sich zu artikulieren auf eine Art und Weise. Es gibt tatsächlich diese Sammlung Prinzhorn, die diese Outsider-Artists, so werden sie ja genannt, also Außenseiter-Künstler, die psychisch erkrankte KünstlerInnen ausstellt. Und eben da gibt es auch, glaube ich, die Bilder von Eugen Gabrichewski. Das war nämlich eine reale Figur. Ne? Der war
ein russischer Biologe,
der über 30 Jahre, glaube ich, sogar in dieser Anstalt war. Oder auch diese Flecht- und Strickarbeiten, sowieso das Stricken, das Weibliche. Also die Frauen, die dort gelandet sind, sind alle mit der Diagnose Formenkreis, Schizophrenie, so eine allgemeine Diagnose, die auf alle angewandt wird, die eben nicht zu dieser Rolle der Trümmerfrau gepasst haben. Also es waren vielleicht Frauen, die was anderes wollten als das Schweigen und die Mutterschaft, sondern die verzweifelt sind an dieser schrecklichen Nachkriegswelt. Und die sind alle dort gelandet und haben dann auf die ein oder andere Art versucht, klarzukommen in diesem geschlossenen System. Denn es ist auch eine Art Gefängnis, aber diese Krankheit, die hier geschildert wird in dieser stark poetisierten Sprache, ist ja auch wie so ein inneres Gefängnis. Also bei Roger van der Velde war es diese Gefängnisinstitution. Ja. Und hier habe ich wirklich, ist in der Sprache so eine Gefangenschaft. Es ist ja fast so eine Kindersprache auch. Ein Tasten, ein ganz naives Vorgehen. Es ist immer eigentlich bei jedem Abschnitt, wo befinde ich mich jetzt? Was muss ich machen? Wer bin ich eigentlich? Und es gibt dann so diese Motivik des Mantels. Der Mantel, ein weites Land und ich, ein zähes Stück Fleisch. Das zieht sich so durch den ganzen Text.
Ich habe mir auch aufgeschrieben hier gleich, weil du das mit der Rolle der Kunst sagst, dass das für mich auch eine ganz große Rolle spielt in diesem Text. Also diese ganzen Figuren, die nach realen Vorbildern eingeflochten sind in den Text, fand ich total faszinierend. Auch diese Agnes Richter, das ist die, die ihre Kleidungsstücke benäht, mit Aussagen, mit autobiografischen Textfragmenten, die etwas über sie selbst erzählen. Und diese Jacke habe ich mir dann auch wirklich, also nur erhalten ist die Jacke, sie hat wohl auf alles, alle ihre Kleidung Sachen geschrieben, aber die Jacke ist erhalten und auf der stehen so Sachen wie Schwarzseiden oder meine Jacke oder ich möchte lesen oder ich bin nicht groß oder ich stürze mich kopfüber ins Unglück. Also diese Frau, die im Deutschen Kaiserreich gelebt hat, hat einen Selbstausdruck gesucht in so etwas. Und ich finde, und teilweise ist da ja, ne, ich stürze mich kopfüber ins Unglück. Das hat ja auch so eine totale Reflexion, teilweise ein totales Bewusstsein und auch eine Klarheit über die Dinge. Und das fand ich wirklich ganz beeindruckend. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, so wie sich das liest, dass es auch Simone Schaber total beeindruckend fand. Dass sie also diese Kanalisation von, also diesen Ausdruck, dieses ich drücke mich in einen Stoff oder in eine Leinwand und ich brauche das, damit ich mich noch spüre. Also auch so, um gegen die Selbstauslöschung anzuarbeiten oder ja, das hat mich also wirklich sehr beeindruckt. Aber mich hat auch die Sprache, du sagst, sie ist so ein bisschen simpel, naiv, kindlich oder so.
Bewusst poetisiert, aber es hat so eine Orientierung, weil diese Rosa, diese Tochter, die auch im Titel drin ist, diese gibt es sie nicht, ist natürlich alles unklar. Es ist auch von zwei Kindern die Rede. Mhm. Oder ist sie selber, ne, dieses Kind, die gibt dem Ganzen halt so einen Rahmen, der auch sprachlich aufgefangen wird in so einer tastenden Form, die für mich auch immer etwas sehr Naives hatte. Vielleicht nicht kindlich, aber dieses Kind ist eben immer mit da. Ne?
Ja, auch so, aber ich fand das sehr schön, weil es dieses, also wir erleben diese Krankheit im Lesen. Und das ist wirklich absolut, also für mich war es total überzeugend. Also nicht zu wissen bei dieser unzuverlässigen Erzählerin, was ist real, das hat mich schon das wirklich, wirklich miterleben lassen. Das war sehr intensiv. Und gleichzeitig fand ich auch, dass jede Passage, da spürte ich die Lyrikerin, die sich einerseits in diesem Thema zugewandt hat. Also ich habe irgendwie gelesen, sie hat, glaube ich, auf Instagram hat sie geschrieben, Simone Schabert, dass ihre Mutter sich gefragt hat, ist ein schönes Buch, aber warum schreibst du so düstere Texte? Und ihre Antwort ist, das Buch ist die Antwort. Also so wieder, ne, ich glaube, das ist so ein absolutes Bedürfnis und so ein, das ist hier ein Anliegen, sich auseinanderzusetzen mit anderen Welten, die mit Gedanken, für mich macht es das so sehr erlebbar, dass ich glaube, das könnte vielen Menschen guttun, dieses Buch zu lesen. Also das ist wirklich ein ganz beteiligtes Lesen. Wohingegen, dass der Roger van der Velde, das waren so Porträts, aber die sind mir nicht so nahe gekommen. Aber hier war ich schon wirklich emotional. da ging ganz schön was ab. Mhm. Also.
Ja, sie hat auch ein sehr schönes Nachwort geschrieben, wo sie eben diesen historischen Hintergrund einfängt, dass diese Anstalt, die wirklich existiert hat, auch Teil des Euthanasie-Projektes in der Nazizeit war, also ein Haus mit einer schrecklichen Vergangenheit einerseits und dass diese Zustände eben nach dem Krieg unglaublich ungeordnet und chaotisch waren. Die Käthe sagt es auch an einer Stelle, wir haben einfach weitergemacht irgendwie. Und dort schreibt Simone Schabert eben auch, dass ihre Oma, ihre Großmutter eine dieser Frauen war, die in dieser undurchsichtigen Diagnoseformkreis Schizophrenie in dieser Anstalt gelandet ist. Also es gibt natürlich auch ein persönliches Anliegen, das merkt man dem Text an. Ich habe auch mitgefühlt und ich hatte aber auch Schwierigkeiten mit der Sprache. Ich fand toll, wie du es eben schon gesagt hast, dass die Idee, das Verfahren zu benutzen, um den Inhalt klar zu machen, um den Inhalt nachfühlen zu lassen. Die Krankheit, Schizophrenie, dieses Gefühl, ich muss mich immer neu orientieren, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich das wieder vergessen, das spürt man wirklich die ganze Zeit. Ich fand die Sprache aber im Gegensatz zu Roger van der Velde so ein bisschen zu verzärtelt. Also diese Formulierung wie legt sich ins Leise oder was die Zahlen alles nicht erzählen.
Das
oder
fand ich super.
Anker lichten Weißwelle, am Ende bekommt sie nicht, nämlich auch noch diese Elektrokonvulsionstherapie. Ja. Das ist das eine, dass, dass diese super zarte lyrische Sprache, irgendwas hat das in mir aufstoßen lassen und ich verstehe schon, dass man so einen Text nicht mit Witz erzählen kann, aber so ein bisschen Humor oder irgendwas Flatterndes, Unklares hätte dem Ganzen, glaube ich, gut getan. Ich finde nämlich auch, dass sie sich eine eigene Falle gestellt hat, indem sie diesen historischen Hintergrund sehr ernst genommen hat, natürlich, weil sie davon erzählen wollte, sich dann aber entschieden hat, ich schreibe keinen großen Essay über diese Zeit und diese Anstalt, sondern ich verwandle es in einen fiktiven Text. Und dadurch musste sie, glaube ich, auch immer dann erzählen, wie es historisch wirklich war in dem fiktiven Text. Denn erstmal ist alles sehr verschlüsselt. Also wir leisten diese Entschlüsselungsarbeit, die auch diese Krankheit Schizophrenie repräsentiert. Und dann wird aber ganz oft alles aufgelöst. Also es wird zum Beispiel angedeutet, jetzt kommt irgendwas passiert jetzt. Ich werde irgendwo hingebracht, da passiert was mit mir. Und dann wird genau beschrieben, wie diese Elektroschocktherapie funktioniert.
Gott, da habe ich Tränen geheult.
Ja, es ist schrecklich, aber ich glaube, dass der Text einem Zwang unterliegt, immer alles aufzuklären und dass das auch ein Widerspruch ist zu der eigentlichen Methode. Das war mein Eindruck.
Aber er erklärt doch gar nicht.
Doch, aber er erzählt dann alles. Also entweder bleibe ich halt in dieser Methode des, hier ist eine verschlüsselte Elektrokonvulsionstherapie erfahrbar gemacht, oder ich mache das und gleichzeitig sage ich aber auch, das passiert jetzt gerade. Also ich glaube, da hat sie vielleicht auch die LeserInnen unterschätzt, dass man das einfach versteht. Also mich hat es ganz oft gestört, wenn ich was beim Entschlüsseln so einen Sieg errungen hatte und gesagt, ah ja, genau, jetzt, ja, ich glaube, da passiert jetzt das jetzt. Und dann kam im nächsten Moment dann die Auflösung.
Da wurde es aufgeklärt.
Ja, und das fand ich ein bisschen...
Also sie klärt ja nicht alles auf. Also bei mir war da nicht so eine Ablehnung gegen diese... Art des Erzählens. Mhm. Also ich habe ganz viel Schmerz und auch Wut gespürt. Also auch die Figur hat, auch wenn sie so eine, du sagst Zartheit.
Verzärtelt.
Verzärtelt. Wollen wir mal bei den Fakten bleiben, Frau Bergmann?
Genau, ich habe nichts gegen Zartheit, aber manchmal ist es mir zu verzärtelt.
Okay. Ja. Also ich habe sehr viel nachgedacht über so Fragen, wie kann man jemanden lieben, der krank ist, jemanden, der so krank ist? Kann ich mich selbst lieben, wenn ich krank bin, wenn ich so krank bin? Und mich hat das wirklich, also es gibt zum Beispiel eine Passage, in der sie, also sie beginnt, sie beschimpft sich auch selbst.
Und sie schlägt auch mit dem Kopf gegen die Wand.
Sie schlägt auch mit dem Kopf gegen die Wand, ganz, ganz unaushaltbar. Und was da in ihr passiert, das klingt dann so. Und dann ging es richtig los. Da ist es wieder, in mir. Ich kenne es so gut. Das Rasen, all die Bilder, eine Frau. Sie sitzt in mir, wirft ihre ganze Wut, ihren Zorn an meine Magenwände, ihren Hass auch. Trampelt durch mich, rammt ihre Ellbogen in mich, spitz sind sie, schlägt auf mich ein, brüllt, beschimpft mich. Wie soll man das eigentlich aushalten, so ein Menschen wie dich? Das ist noch nicht normal, du bist doch nicht normal, was hast du eigentlich? Das hat mir ganz viel erfahrbar gemacht, diese Art des Schreibens. Und ich habe auch über Auflösungen oder so habe ich gar nicht nachgedacht. Also ich habe mich dem vollkommen hingeben können und genommen, was ich gekriegt habe.
Also ich finde den Text auch wahnsinnig interessant, sehr vieles daran. Ich glaube nur, dass es auch nicht immer die richtige Methode sein muss, dieser Krankheit diese sehr naheliegende Form zu geben, dieser Orientierung, dieses ständigen Orientierungsversuches. Ich lese jetzt auch mal eine Stelle vor, wo ich nämlich dann viel besser mitfühlen kann als in dieser poetischen Rollenprosa. Ich höre ihr zu, sie erzählt ohne Pausen, aber ruhig. Ich kann mich an nichts erinnern. So viel ist also sicher. Meine Erinnerung ist ein schwarzes Geschöpf. Sie wohnt in mir, sie ist still, erzählt nichts mehr. Seit längerem schon. Schweigt. Kein einziges Wort. Ich habe mich daran gewöhnt, an diese Schwärze in mir und dass andere Menschen mehr über mich wissen als ich selbst. Also da wird dann zum Beispiel einfach mal sowas gesagt, ne? Sowas Klares gesagt. Andere Menschen wissen, scheinen mehr über mich zu wissen als ich selbst. Und diese ganzen vielen Bilder und dieses Herantasten und Umschwenken und ich gehe einen Schritt zurück und sage, es ist auf jeden Fall auch eine Geschmackssache. und mir ist das auch nahe gegangen, aber ich konnte zum Beispiel bei den Texten von Roger van der Velde klarer sehen, glaube ich, und auf eine andere Art mitfühlen.
Ich bin ganz verliebt in dieses Buch.
Okay, das sollst du auch bleiben. Unbedingt.
Ich bin ganz verliebt. Ich finde das also so bitter und schrecklich und unaushaltbar das ist, aber das hat auch gleichzeitig so eine Wärme und auch sowas Friedliches und Hinschauendes, das hat mir total gut gefallen. Also ich.
Wenn man auch diesen Hintergrund kennt und dann dieses Ende, es gibt keinen Ausweg, ne? Also es ist wirklich, also diese Geschichte ist einfach schwer auszuhalten. Dieser Entmündigung, dieses Ausgeliefertsein, alles Dinge, die wirklich die schrecklichsten Grenzerfahrungen sind, die man hier machen kann. Sie kommt ja einmal dann kurz raus aus der Klinik und ist dann, glaube ich, eine Zeit zu Hause. Es funktioniert aber nicht und dann kommt sie wieder zurück und dann machen sie eben diese Elektroschocktherapie, die übrigens auch jetzt wieder eingesetzt wird. Also das ist eine Methode, die jetzt einige Zeit lang in Verruf geraten war und jetzt natürlich auch durchaus kritisch, aber zum Beispiel in Schweden und in Frankreich wird das auch jetzt wieder angewandt.
Ja, habe ich auch nachgeguckt, weil ich dann dachte, ich habe so Bilder aus so Horrorfilmen noch so im Kopf, wo die Menschen dann so total schreien. Aber heutzutage ist es ja wohl so, dass man das, dass man den Impuls gar nicht mehr richtig spürt. Also dass das nur so ein, ich sag mal, wie so einen epileptischen Moment, den du aber gar nicht, also dass du da jetzt irgendwie auf irgendwelche Beißschienen oder sowas, so wie es in dieser schrecklichen Vergangenheit passiert ist, so ist es heute eben nicht mehr. Mhm. Also das hat mich auch interessiert und ich habe mich gefragt, okay, was ist das eigentlich? Was sind das für Methoden?
Ja, und auch das Vokabular Enthirnungsstarre. Ja. Ne, das ist, oder wenn jemand versucht wegzulaufen, Entweichung. Also ich finde, da ist diese wirklich diese ganze gehemmte, schuldtragende, lastvolle Vergangenheit des Nationalsozialismus ist auch in diesem Vokabular der Psychiatrie anwesend. Und das macht das Ganze irgendwie noch tausendmal schrecklicher. Also den Menschen geht es schlecht und es ist aber alles Schlechte, was in der Vergangenheit liegt und mit denen jetzt gar nicht so viel zu tun hat, wirkt eben noch mit rein. Und jetzt haben wir ein schmales, kleines Büchlein von David Foster Wallace, der Planet Trillerphon im Verhältnis zur üblen Sache. Es ist eine zweisprachige Ausgabe, erschienen bei Kiwi. Ein ganz früher Text von dem berühmten amerikanischen Autor von 1984. Viele kennen ihn wahrscheinlich wegen seines großen monumentalen Romans Infinite Jest, unendlicher Spaß, der von dem Übersetzer Ulrich Blumenbach 2009 ins Deutsche übertragen wurde. Und Ulrich Blumenbach hat auch diesen Text aus dem Englischen übertragen. David Foster Wallace, wer ihn nicht kennt, hat Selbstmord begangen, weil er auch jahrelang oder seit frühester Kindheit eigentlich unter Depressionen oder es gab dann auch noch andere Diagnosen wie atypisch manisch-depressiv. Also er hatte starke psychische Leiden zu ertragen. Sein ganzes Leben hat auch alles Mögliche versucht. Medikamente, auch Elektroschocktherapie ganz zum Schluss und hat sich eben dann 2008 das Leben genommen, weil klar war, dass es nicht besser werden würde. Ein genialer, interessanter Erzähler, der nicht nur diesen großen Roman geschrieben hat, sondern auch ganz viele Erzählungen, kurze Interviews mit fiesen Männern zum Beispiel und auch Essays hat er viele geschrieben, die auch sehr interessant sind. Er hat viel Tennis gespielt, das spielt auch immer eine Rolle. Diese Geschichte jetzt handelt von einem jungen Studenten, der anfängt, Antidepressiva zu nehmen. Und das ist eigentlich aufgezogen wie so ein Bericht. Ich habe mich ganz am Anfang gefragt, wem erzählt er das? Es ist geschrieben in so einem ganz leichten Saloppentum. Also ich nehme jetzt schon so seit so und so vielen Jahren ungefähr Antidepressiva und seitdem bin ich auf dem Planeten Trillerphon. Was ist das? Ja, dieser Planet Trillerphon ist natürlich kein Planet, sondern das Paralleluniversum, in das ihm dieses Medikament, wie heißt es denn hier? Das Medikament heißt Tofranil. Tofranil und er... Trillerfon klingt für ihn so ähnlich und das nimmt er dann.
Ja, und da gibt es so einen Trillerton.
Genau, also, es ist eine elektrische, ne? Ist elektrischer. Die Welt von Trillerfon ist elektrischer als auf der Erde und es ist weniger Sauerstoff da, man ist nicht so ganz fit, man hört seine eigene Stimme anders. Also die Depression bekommt einen eigenen Planeten in seiner Vorstellung oder eine eigene Lebenswirklichkeit, die der Erde, der der Erde zwar ähnelt, aber doch irgendwie ganz anders ist. Ja, und in diesem sehr kurzen Text erzählt er eben, wie es dazu gekommen ist, dass er auf diesem Planeten gelandet ist. Es fing an damit, dass er das Gefühl hatte, in seinem Gesicht befände sich eine große Fleischwunde. Und immer wieder hat er das gespürt, wie das Blut da rausläuft, wie er da reingreifen kann. Aber wenn er die anderen gefragt hat, seht ihr diese Wunde in meinem Gesicht, haben sie halt gesagt, nee, hast du was an den Augen, irgendwas stimmt doch da nicht mit dir. Tatsächlich hat er dann versucht, mit Teppichgarn diese nicht vorhandene Wunde zu nähen und dadurch überhaupt erst eine Verwundung im Gesicht sich zugefügt. Und ja, er musste sich ständig übergeben, er hat immer angefangen zu weinen, also es gibt dann ganz viele somatische Reaktionen als junger Mann, er ist noch in der Schule, geht dann später studieren und irgendwann versucht er sich dann auch das Leben zu nehmen, indem er sich in die Badewanne legt und ganz viele Elektrogeräte reinschmeißt, das klappt nicht, er landet auch in einer Psychiatrie, dort bekommt er dieses Medikament, das ihn schließlich auf diesen Planeten beamt. Und das geht alles ganz flott und in so einer Sprache der Verharmlosung wird das eigentlich erzählt. Ne? Also ja, dieser Selbstmordversuch wegen dieser echt absolut lächerlichen Sache, dieses lächerlichen Vorfalls bin ich da gelandet. Und das ist wahrscheinlich auch der poetologische Trick, der an diesem Text besonders ins Auge spricht, dass man erstmal denkt, ja, das ist so ein Salinger-artiger junger Sprech, der die Sache, die da erzählt wird, ganz entgegengesetzt zeigt als zum Beispiel Simone Schabert. Ne? Also es ist keine Einfühlung, sprachliche Einfühlung in das Thema, sondern eine Opposition.
Genau.
Und total schön finde ich, dass es in einer zweisprachigen Ausgabe vorliegt, denn ich habe den englischen Text, also da ist der Humor, es ist halt unglaublich witzig. Ne? Und dieser Humor kommt in der englischen Ausgabe einfach viel besser zum Tragen. Also dieser erste Satz auf Deutsch, der Ulrich Blumbach hat bestimmt sein Bestes gegeben, aber auf Englisch ist es halt, I've been on antidepressants for what, about a year now, and I suppose I feel as if I'm pretty qualified to tell what they are like. Also es ist so, ja, ich erzähle euch mal so ein bisschen und auf Deutsch klingt es halt irgendwie. Ich nehme jetzt seit mal überlegen rund einem Jahr Antidepressiva und ich würde mal sagen, da kann ich ganz gut einschätzen, wie die so sind. Also da zeigt sich ganz deutlich, wie unterschiedlich die deutsche Sprache und die englische Sprache funktionieren. Aber das führt jetzt vom Thema weg. Juliane, dein Leseeindruck interessiert mich.
Also mein Leseeindruck ist ganz klar geknüpft an diesen Ton. Also diese ironische Distanz, die der Ich-Erzähler hat zu seiner Krankheit, das ist ja so, ne, du hast es schon angedeutet, das ist so beschwichtigend, verniedlichend, kleinredend. Über sein eigenes Verhalten sagt er, das war albern, das war entzückend, das war lächerlich, idiotisch. Er hat da so Spiränzchen sich erlaubt und er als der kleine Steppke, das ist auch so ein interessantes Wort, das ich heute gar nicht mehr benutzen würde.
Genau, im Englischen ist es, glaube ich, Little Soldier.
Ja. Sei es drum fällt da auch oder ich habe dann so einen hübschen kleinen Schlag bekommen und eine niedliche Narbe. Mir ist total klar, was das soll. Also es soll halt so diese Abgrenzung und auch diese Perspektive des ehemals Erkrankten, der mit so einem gewissen Unverständnis, also der eben jetzt, wo er diese Antidepressiva nimmt, mit so einem Abstand drauf schaut, das nimmt natürlich so eine gewisse Schwere raus und macht es aushaltbar, aber gleichzeitig ist mir das auch viel zu salopp und viel zu bloßstellend und kühl und ich finde, das hat in diesem Ganzen auch so einen verurteilenden Blick. Also das ist, ich mag das gar nicht. Also diese Art darüber zu sprechen, zu sagen, ich Idiot, habe ich mir da die Spiränzchen oder habe ich mich, und dabei über den Selbstmord sagt er, diesen Selbstmordversuch, da wirft er dann irgendwie in der Badewanne alle möglichen Elektrogeräte zu sich dazu.
Die aber nicht alle eingesteckt.
Ja, aber dann, der macht das dann halt auch so klein und ich finde, es hat so eine, dadurch, durch diese, es kommt einem eben nicht so nah, ist aber vielleicht auch mal eine ganz gute Abwechslung zu den anderen Texten, die wir gelesen haben. Es hat halt so eine ganz andere Perspektive und das ist schon auch interessant und vielleicht, ich finde, das macht es das zum Beispiel geeignet, um, dass es vielleicht ein Jugendbuch oder so wäre, also eine erste Berührung mit dem Thema, die so ein bisschen frech, so ein bisschen, also ich den Humor finde ich auch ganz cool, also das gefällt mir schon, also es ist dann die Entscheidung, welche Art von Antidepressiva entnehmen soll, nehmen möchte und da darf er dann eben entscheiden und da gibt es verschiedene Varianten, die werden ihm dann vom Psychiater erklärt und da gibt es so eine kleine Stelle, die ich mal vorlesen würde. Dr. Kablumbus oder Kablumbus, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Dr. Kablumbus sagte, wenn man Mao-Hämmer nehme, dürfe man bestimmte Sachen nicht essen oder trinken, wie etwa Bier und bestimmte Wurstsorten. Meine Mom hatte Angst, ich könnte das vergessen und doch mal Bier trinken und Würstchen essen, also berieten wir uns und entschieden uns für Tricyclica. Dr. Kablumbus hielt das für eine sehr gute Entscheidung. Also diese Entscheidung, ja, wenn ich dann aus Versehen Würstchen esse, also das fand ich total. Das mochte ich. Mhm. Aber ich mochte so diesen Grundton nicht so. Mhm. Also da habe ich mich so ein bisschen veräppelt gefühlt oder gefragt, für wen könnte das was sein? Also eben vielleicht für jemanden, der so die erste Berührung mit dem Thema hat. Weil es macht schon verstehbar. Also er ist ja unter dem Einfluss, also der Ich-Erzähler, der uns das hier in diesem saloppen Ton erzählt, ist ja unter dem starken Einfluss von Antidepressiva, fühlt sich auf einem anderen Planeten quasi, also so ein Nebel und so eine Dämpfung, die auch sein Empfinden vielleicht in Bezug auf seine Vergangenheit erklärt. Und natürlich ist das auch realistisch, dass eben Antidepressiva einen verändern und den Blick verändern. Aber trotzdem hatte ich da so Störgefühle.
Also du fragst, für welche Leser das geeignet ist und ich sage dir, ich bin die richtige Leserin dafür. Ich liebe diesen Text und ich finde den auf eine Art und Weise perfekt und genial. Also er hat diesen...
Okay, ja, krass, jetzt holst du aber raus.
Er hat diesen jungen Schwung, also David Foster Wallace hat später ja viel komplexer erzählt, auch mit viel längeren Sätzen. Und ich finde aber auch diese Konzeption des Textes ist unglaublich genial. Und auch der Ton. Denn diese Verharmlosung, Juliane, das ist für mich einfach genauso, wird in Gesprächen, an denen man teilnimmt, Depression und psychische Versehrtheit weggelacht. Man sagt, ja, mir ging es halt nicht so gut. Und dann, ich habe mich so blöd aufgeführt. Mhm. Und ich finde, dass da merkt man so, das ist ja genau, es ist so ein Wohlfühltext eigentlich zum Thema. Ne? Man fühlt sich da so, es ist lustig, es tut nicht zu doll weh. Aber man merkt so richtig, ja, dem geht es ja eigentlich, also was erzählt wird, ist ja fürchterlich. Es ist ein junger Mann, der eigentlich da schon aufgeschmissen ist und auch seinen eigenen Suizid an einer Stelle schon vorwegnimmt. Denn er sagt auch, die Menschen sind eigentlich schon tot, man soll sie das bitte auch noch schon ausführen lassen, ne, zum Thema, was macht man mit diesem Todeswunsch. An einer Stelle the bad thing oder die üble Sache, darum geht's ja. Ein ganz langer Teil des Textes handelt davon, dass er versucht zu beschreiben, was ist the bad thing. The bad thing ist, dir ist schlecht in jeder einzelnen Zelle deines Körpers. Ja, überall, sogar die Viren, die dich befallen, denen ist schlecht. Und dann ist es irgendwann so, dass du erkennst, es ist mir nicht nur schlecht, sondern die schlechte, die üble Sache, ich bin diese Sache. Ne? Also und ich finde, das ist, ja, da kann man auch sagen, naiv, einfach für Jugendliche, aber er versucht da die ganze Zeit, das zu fassen, das zu erklären und hat verschiedene Bilder dafür oder Vergleiche, um es erfahrbar zu machen. Denn das möchte dieser Text. Er ist eigentlich, ich habe mich gefragt, an wen richtet er sich? Mhm. Also zu wem spricht er? Erst habe ich gedacht, ist er bei einem neuen Arzt und erzählt ihm genau seine Krankheitsgeschichte. Dann habe ich gedacht, nee, das glaube ich aber nicht. Oder er ist auf dem Planet Trillerfon und erzählt uns auf der Erde, wie das jetzt da ist, ne? Das ist ja auch ein Ansatz, das jetzt, so schlägt der Text ja irgendwie auch auf. Jedenfalls bricht der Text am Ende, es ist kein Fragment, aber der letzte Satz endet einfach abrupt in der Mitte, nachdem seitenlang versucht wurde zu erklären, endet dieser Text mit dem Satz, die üble Sache ist. Und dann kommt nichts mehr. Mhm. Und einerseits ist das, zeigt das, wie man immer wieder in dieser Wiederholung ist, versuchen herauszufinden, was ist denn mit mir? Ja. Was ist denn die üble Sache?
Ja.
Und zweitens zeigt es, man kann es nicht erklären. Die Ausdrucksform, die künstlerischen Ausdrucksformen bei den Frauen, bei Simone Schabert, waren ein Versuch. Und hier ist einfach diese Leerstelle am Ende, nachdem ganz explizit und ausführlich versucht wurde, es zu greifen mit Sprache, denn darum geht es ja heute auch unbedingt. Wie greift man mit Sprache nach diesen Dingen, die schwer auszudrücken sind? Man kann sie vielleicht gar nicht versprachlichen. Das würde ich jetzt sogar mal fast in den Raum stellen. Man kann das Gefühl einer Depression wahrscheinlich, man kann Bilder dafür finden, aber man kommt dem schwer mit Worten zu Leibe. Und ich finde auch, dramaturgisch ist dieser Text so toll, denn es gibt noch diese kleine Szene mit dem Busfahrer, wo er sich mit dem Busfahrer, der den Bus in den Graben fährt, identifiziert plötzlich. Und der Busfahrer war nicht angeschnallt und er hat Angst, dass er seinen Job verliert. Und dann gibt er ihm noch sein Marihuana und ein bisschen Geld und denkt danach, scheiße, wieso habe ich das gemacht? Jetzt finden die das Marihuana, jetzt ist er erst recht. Und dann hat er das Gefühl, er hat jetzt diesen Bus, er ist dieser Busfahrer und hat diesen Busfahrer getötet. Und jetzt muss er sich diesen dritten Schritt machen und sich auch selbst töten.
Die Formsache des Umbringens erledigen.
Genau.
So sagt
und das sind, und wie diese Dinge im Text platziert sind, ist unglaublich gut. Also, weil dieser Selbstmordversuch kommt dann halt relativ spät, obwohl er den am Anfang schon erwähnt. Und es hat so eine, auf jeden Fall auch so eine klassische Short-Story-Anlage, aber trotzdem ist alles so gut platziert. Und ich finde gerade dieser jugendliche, saloppe Ton, der hat mir das so richtig unter die Haut geschossen. Dieses Gefühl der Vergeblichkeit, darum ging es ja auch bei Simone Schabert. Also für mich ist das das interessanteste Buch heute. Jetzt bist du fertig. Ne?
Ja.
Ja, ich fand's toll. Ich fand auch auf Englisch ist es einfach so herrlich. Ich habe es erst auf Englisch gelesen, dann nochmal auf Deutsch, um sicher zu gehen, dass ich alles verstanden habe. Also mich hat der Text begeistert. Ich bin nie ein David Foster Wallace Fan gewesen, aber jetzt will ich doch alles von ihm lesen.
Du sagst ein Wohlfühlbuch zum Thema. Ich will gar kein Wohlfühlbuch zum Thema lesen.
Nein, das ist ja auch die eigene, da wird ja der eigene Voyeurismus sozusagen entlarvt. Wenn du merkst so, ja, da geht's einem schlecht, aber es ist alles so lustig und so nett aufbereitet. So tratschen wir ja auch als Menschen, ne? So ist ja auch,
ja,
das schrecklich, ist das ganze
ich
Prinzip von Gossip.
Dieser gehässige Blick auf Menschen mit psychischen Krankheiten, der hier so durchdekliniert wird von A bis Z, das finde ich auf sich selbst, dieser gehässige Blick, der sagt ja auch, die üble Sache bin ich selbst, finde ich schrecklich. Also
ja, also David Foster Wallace, mich interessiert es sehr, was er noch geschrieben hat. Und ich wage mich jetzt vielleicht auch mal, obwohl da braucht man ja auch nicht immer so einen Respekt haben vor diesen riesigen Romanen. Infinite Jest, hast du den gelesen?
Nein.
Nee. Ich dachte auch immer, das ist so ein Männerbuch. Vielleicht ist es das auch, aber das werde ich jetzt mal rausfinden. Du hast noch einen Musikwunsch, Juliane. Den wollen wir jetzt gern noch spielen.
Genau, ich habe eine Musik mitgebracht, die das Ja zum Leben auch in dunklen Stunden besingt. Der kleine Spatz von Moritz Krämer, den man von Die höchste Eisenbahn kennt. Und hier singt er aber solo.
Kleiner Spatz wollte den Süden sehen. Er konnte nicht verstehen, dass es vorbei ist, ehe drei ist. Am meisten mochte er die anderen Vögel, weil Spatzen doof waren und scheiße aussahen bei den langen Beinern. Er wollte immer dabei sein, selbstgewählte Freunde, die vom Süden erzählten. Diese Freunde waren Seidenschwänze, Langstreckenzieher und Waghälse. Und eines Morgens waren alle weg. Der Spatz konnte immer schon auch gut für sich sein, aber bitte, bitte, bitte nicht ganz allein. Ohne seine Freunde war er klein und fett. Eine Woche lang betrank er sich aus schmutzigen Pfützen. Er blieb reglos liegen, ohne sich vor Katzen zu schützen, und tat gar nichts. Er hatte es satt. Dö, 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 dö. noch Katze kam, wurde ihm sein eigener Tod zu lang. Der kleine Spatz setzte sich zu einer Taube auf ein Dach. Die Taube sagte kein Wort zu ihm, sie glotzte grau und hässlich in die Ferne hin. Der kleine Spatz setzte an und sprang Weltadieu. Er fiel in die Tiefe ohne Flügel zu schlagen. Er fiel und er fiel und er fiel auf den Rasen. Er war so samtig weich. Und der Spatz, er brach sich ein Rippchen. Ich habe ihm sein kleines Rippchen verbunden. Ich habe ihn gesund gepflegt, weil Leben. Immer vor Tod geht. Weil Leben immer vor Tod geht. Gestern bin ich mit ihm in den Urlaub geflogen. Aus dem Flugzeug sah der Spatz unsere Welt verloren. Ich küsste sein Köpfchen und er grinste verschroben. Sein Schnabel ganz ehrlich, er lächelte mich an. Dass sowas selbst ein Spatz kann. Lächeln, lächeln. Ein kleiner Spatz wollte den Süden sehen. Er konnte nicht verstehen, dass es vorbei ist, ehe er drei ist. Gestern bin ich mit ihm in den Urlaub geflogen. Aus dem Flugzeug sah der Spatz unsere Welt von oben. Ich küsste sein Köpfchen und er grinste verschoben. Sein Schnabel, ganz ehrlich, er lächelte mich an. Dass sowas selbst ein Spatz kann. Lächeln.
Der kleine Spatz von Moritz Krämer. Und das letzte Buch, das wir gelesen haben, ist von Zoe Beck, Depression, im Reklam Verlag erschien 2021. Zoe Beck kennt man, weil sie 2020 die Pandemie-Dystopie Paradise City geschrieben hat. Und jetzt eben haben wir uns dieses Buch vorgeknöpft, das ein Essay, ein persönliches Sachbuch ist, in dem die Autorin ihren Weg vom melancholischen Kind, das sich fremd fühlt und eher immer so als Zaungast im Leben sich selbst wahrnimmt, bis zur ja, depressiven Erwachsenen für uns nachzeichnet, die mit Anfang 30 Krebs hatte. Obwohl es eine Not-OP gab und so weiter, danach alles in Anführungszeichen alles gut war, aber die fehlende Zuversicht ins Leben und den eigenen Körper sie zum Rückzug bewegt. Und sie spürt Symptome, Herzrasen, Sterbeangst, Panikattacken. Und das Wort, das ich am treffendsten oder das mir das Bild so gegeben hat, sie sagt, sie hat ein Katastrophengedankenkarussell empfunden. Und das hat geführt zur Diagnose Depression und generalisierte Angststörung. Sie ist in Therapie gegangen und erzählt eben, baut in verschiedensten Kapiteln, du hast es am Anfang gesagt, so eine Art Erste-Hilfe-Buch auf, das wirklich ganz konkrete Hilfestellungen gibt, das die Statistik hinzuzieht, das versucht, Bilder zu finden für was bedeutet eine Depression? Also da fällt auch nochmal der berühmte schwarze Hund von Churchill. Mhm. Die Frage, warum habe ich Depressionen, die unbeantwortbar ist? Sie zieht die Biologie hinzu. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn ich Depressionen habe? Also diese Botenstoffe, die aus dem Gleichgewicht geraten und dass ich auf, warum ich auf negative Impulse stärker reagiere als auf andere, welche Symptome es gibt. Und auch sehr eindrücklich fand ich den Satz, es ist zu viel, ohne zu wissen, was oder warum es zu viel ist. Und dieser Text erzählt keine großen Überraschungen, aber ich glaube, der ist eine ganz gute Hilfestellung für Menschen, die sich zum ersten Mal vielleicht mit dem Thema befassen und sortiert, dieser Text sortiert nochmal so, der räumt auf, der räumt auf. Total. Und macht so Dinge klar und sagt, wo gibt es Hilfe? Was, die essentielle Klarstellung, es ist eine Krankheit, es ist keine menschliche Schwäche, es ist therapierbar, wie wichtig es ist, darüber zu reden, es nicht als Fremdkörper zu empfinden, sondern als Teil von sich, dass das auch helfen kann und sich anzufreunden und eine erste Begegnung mit der Krankheit zu machen. Sie plädiert für Geduld, für Verständnis, für so ein Enttabuisieren. Und das sind alles keine großen Neuigkeiten, keine großen Überraschungen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es solche Texte gibt. Und ne, der letzte Satz ist, ich arbeite dran. Also ein Bewusstsein darüber, dass es nicht einfach schaffbar ist, sondern darüber, dass es wichtig ist, am Ball zu bleiben. Und das ist ein straighter, aufgeräumter Text, der aber auch beim Lesen aufräumt in einem selbst. Und ich glaube, der so für Betroffene, aber auch für Menschen, die mit Betroffenen zu tun haben, hilfreich ist.
Ja, ich glaube auch, das Buch kann man jedem in die Hand drücken, der in irgendeiner Form damit zu tun hat oder sich anfangen möchte, damit zu beschäftigen. Also ich finde auch, dass da vieles drin ist und man gut aufgehoben ist mit, wer es kennt, mit den Gefühlen, die darin beschrieben werden. Ja, ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen, Juliane. Genau, dieser Text ist einfach ein kleiner Sachtext noch am Ende, der sich natürlich unterscheidet, weil er jetzt ästhetisch nicht versucht, irgendwas aus der Depression zu machen, sondern er gibt uns Informationen zur Depression, verbunden mit dieser sehr persönlichen Geschichte von Zoe Beck.
Und er sagt auch nochmal, das finde ich auch ganz wichtig noch zu erwähnen, dass ja immer gesagt wird, dass, also tatsächlich ist es so, dass wenn man zum Beispiel in Deutschland einen Therapieplatz haben möchte, das eigentlich eine Odyssee ist von mehreren Monaten, dass aber wenn es wirklich gravierend ist, es immer Hilfestellen gibt und auch wenn die zum Beispiel Suizidgedanken wirklich präsent, wirklich, wirklich da sind, dass es dann immer auch Soforthilfe gibt. Also das fand ich auch ganz, also einfach auch mal als sachlichen Hinweis wichtig und richtig und das zu lesen. Also das heißt, ich finde, das ist ein Buch, das das gut abschließt, diese Reise, die wir hier heute gemacht haben. Also.
Und die Reise fasse ich noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gelesen von Roger van de Velde, Knisternde Schädel, erschienen bei Suhrkamp. Wir haben gelesen von Simone Schabert, Rosa in Grau, eine Heimsuchung, bei der Edition Azur erschienen. David Foster Wallace war dabei mit Der Planet Trillerphon im Verhältnis zur üblen Sache bei Kiwi erschienen und zuletzt eben Depression 100 Seiten von Zoe Beck.
Und was alle Texte eint, ist also, dass sie diese unterschiedliche Perspektive auf psychische Krankheiten darstellen. Also einmal mal so ganz von außen, dann mal ganz doll von innen, dann aber auch mal mit Abstand oder auch mal akut in der Gegenwart. Und alle Texte verhandeln im Prinzip so ein Verhältnis zwischen dem Ich und der Krankheit. Und was ich ganz prägnant finde, ist, dass im Prinzip jeder Text so ein bisschen auch dieses, die Krankheit als andere Welt sich vorzustellen, dass das irgendwie ganz interessant ist. Und das hat mich auch überzeugt. Also, dass es jeder hat in der Krankheit seine eigene Welt mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Regeln, mit anderer Landschaft, anderen Geräuschen, anderen Gerüchen. Und da kann man, es gibt Grenzen, die man schafft zu überschreiten. Es gibt manchmal für manche Figuren vielleicht kein Zurück in die andere Welt oder nur ein sehnendes Blicken in die gesunde Welt, aber sowieso ist die Frage, was gesund und was verrückt in Anführungszeichen ist, das wird einem auch klar, wenn man diese unterschiedlichen geschichtlichen Etappen, in denen wir jetzt Psychiatrie besprochen haben, Es ist immer eine Frage der Perspektive, wie die Gesellschaft es einordnet und wie die Gesellschaft schaut auf Erkrankungen. Mhm. Und ja, also die Krankheit als andere Welt, das fand ich sehr interessant und das hat für mich diese ganzen Texte zusammengehalten. Mhm. Und ich möchte da auf jeden Fall ein Wanderer sein, der offen ist für andere Landschaften und Welten und hinschaut und eben nicht urteilt.
Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Juliane. Diese Sendung und auch alle anderen Folgen von Land in sich können Sie nachhören unter ndr.de/kultur. Und wir sind ganz außer Atem, weil es aufregend war und aber sehr intensiv.
Die nächste Folge.
Genau, die kündige ich jetzt mal ganz kurz an. Ich treffe Joachim Dix und gesendet wird am 31.03. Das ist der Ostersonntag. Es geht nicht um Auferstehung, sondern um den Urknall. Wir lesen Hasenprosa von der tollen Lyrikerin Maren Kames. Wir lesen Pong von Sibylle Levitscharow, die ja leider letztes Jahr verstorben ist, aber 1998 mit ihrem formstarken und eigenwilligen Text den Bachmann-Preis ordentlich aufgemischt hat. Und wir lesen den super interessanten Essay von Siri Hüstwedt, Die Illusion der Gewissheit, in dem sie vorschlägt, die Trennung zwischen Körper und Geist endlich aufzuheben. Das war's von uns beiden hier aus dem Studio. Juliane, herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Lisa, vielen Dank dir.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.